Und damit herzlich willkommen zum Phonolog der 13. Ausgabe. Hat sowas leicht Halliges, leicht Pastorales.
Ich komme auch aus Halle.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bevor ich anfange zu predigen, einen Gruß in die Runde an Bonnie.
Ja, schönen guten Tag.
Und da wir heute mal wieder nicht zu Hause sind, auf dem heimischen Sofa, sondern immer noch in Dresden weilen, haben wir noch zwei mehr Gäste, beziehungsweise eigentlich sind wir Gast, dafür schon mal herzlichen Dank, nämlich Johannes.
Guten Tag.
Frank.
Ja, hallo.
Moin. Wir sitzen bei euch in den Hallen, die mal ein Studio werden sollen.
Genau.
Oder eigentlich sind sie schon, oder? Da sie im Betrieb sind, im Aufnahmebetrieb mehr oder weniger.
Ja, ein Studio in Gründung. Ballroom Studios IG.
Warum sitzen wir hier eigentlich? Ich glaube,
das ist eine gute Frage.
Ich glaube,
weil es hier kühler ist.
Ja, genau. Das auf jeden Fall.
Weil das so schön klingt, ja.
Und weil es so schön klingt. Nee, eigentlich, irgendwann bin ich mal auf euch gestoßen durch Bonnie, der erzählt hat, hier Bekannter von mir macht in Dresden gerade ein neues Studio. Und das war zu einer Phase, wo wir uns ohnehin so ein bisschen mit Audiotechnik und wie stattet man eigentlich ein Studio aus und was ist so das, was man, an was man denken sollte, was man vernachlässigen kann. Und dann gab's so die ersten Videos und ich dachte mir so, das ist ja eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, erstmal das Studio sozusagen in die Zukunft zu stellen und trotzdem einfach schon mal loszulegen. Und dann habt ihr ein ganz interessantes Konzept gefahren, wie ich fand. Und dann dachte ich mir so, eigentlich müsste man die Leute mal vor ein Mikro schleppen und sie dazu zwingen, mal darüber zu reden. Schön, dass das geklappt hat.
Gerne, gerne. Schön, dass ihr hier seht.
Bevor wir zum Studio kommen, vielleicht mal was zu euch. Wer seid ihr eigentlich und was zur Hölle bewegt euch dazu, euch diese Last ans Bein zu binden?
Bisher sehe ich es noch gar nicht als Last, aber wird schon noch.
Genau.
Ich bin Johannes Gerstengabe. Ich komme ursprünglich aus Halle, bin 2001 nach Dresden gegangen zum Studium. Ich habe Jazzgitarre studiert und war dann im Studium ein Jahr in Nashville. Und ich habe mir nach dem Zivildienst schon meine erste Studioausrüstung gekauft mit dem Geld, das ich im Zivildienst verdient habe. Weil ich habe zu Hause gewohnt und konnte dann diese Entschädigung, die man da monatlich bekommt, sparen und bin dann mit diesem Geld nach Köln gefahren in den Music Store. Ich habe gesagt, ich habe hier diesen Betrag, ich würde gerne Bands aufnehmen, ich hätte gern Pro Tools. Gebt mir, was ihr habt. Und dann haben die mir ein sehr schönes Paket zusammengestellt, mit dem ich erstmal ein paar Jahre gut arbeiten konnte. Genau. Und in Nashville habe ich 2001 quasi angefangen, mir das selber beizubringen. Und dann in Nashville 2004, 2005 habe ich die ganzen Audiokurse mitgemacht und das dann quasi nochmal offiziell gelernt, was ich vorher schon selber geahnt habe.
In dem Studio? Also was ist da? Sun Studios oder?
Nee, das ist in Memphis.
Ah.
Die Hochschule hier in Dresden hat einen Austausch mit der Belmont University in Nashville.
Ah.
Und die ist eine der besten Schulen für Audiotechnik in den USA. Und denen gehören inzwischen, weiß nicht, ungefähr 10 Studios in ganz Nashville. Und als Student kann man die alle buchen umsonst. Und ich hatte halt auch Kurse in denen. Also zum Beispiel hatte ich in dem alten RCA Studio B meinen ersten Kurs rein analog. Das ist das Studio, wo Elvis seine ganzen Sachen gemacht hat, nachdem er aus Memphis weg ist.
Mhm.
Also der hat noch in Memphis gewohnt, aber aufgenommen haben sie dann halt in Nashville. Und da ist halt immer noch der Hallraum, ist über der Regie, der auch verkabelt ist. Also man kann den Original Elvis Hall nehmen und da stehen noch die Hallplatten rum von damals, also so EMT-Platten mit einstelligen Seriennummern, die auch alle verkabelt sind und das war herrlich. Und was da auch schön war, die University hatte da ein Pult reingestellt aus den 70ern, aus so einem alten Aufnahmetruck von Wally Heider, der damit zum Beispiel The Band aufgenommen hatte, The Last Waltz, und das war halt ein API-Pult. Und damit sind wir wieder bei der Gegenwart, weil Frank und ich, wir haben jetzt eine Firma zusammen halt für diese Ballroom Studios und wir haben als eine der ersten Amtshandlungen quasi ein Pult jetzt und das ist auch ein API-Pult, ein 1608.
Ist aber dann eben dementsprechend die moderne Variante und nicht das analoge.
Ist analog, aber ist die moderne Variante.
Ah, okay.
Genau.
Nicht schlecht.
Ganz kurz noch, nach dem Studium bin ich dann selbstständig, also habe ich mich selbstständig gemacht als Produzent und Musikpädagoge und Live- und Studio-Gitarrist. Das sind so die drei Standbeine. Und jetzt seit einem Jahr unterrichte ich an der Hochschule, wo ich studiert habe, einen Arrangierkurs für die Jazzrock-Pop-Leute.
Du, wo hast du studiert? An welcher?
Hier in Dresden.
Hier in Dresden.
Genau, das ist mein kurzer Lebenslauf. Genau.
Wir sind ja bekannt fürs Abschweifen. Insofern, lass uns mal ganz kurz abschweifen. Du hast gerade was von Elvis und von Nashville erzählt. Warum eigentlich Nashville? Das habe ich nie so richtig verstanden. War es einfach bloß zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, dass viele Leute, die eine bestimmte Idee von einem Sound hatten und Künstler, die diesen Sound irgendwie mitgestalten konnten, zufällig am selben Ort war? Oder gibt es in Nashville irgendwas, was das begünstigt hat?
Meinst du das historisch oder jetzt?
Nee, historisch.
Historisch. Naja, die Berge sind da nicht so weit weg. Also die Berge, wo die ersten...
Also bitte? Ist es ein Grund dafür?
Ich meine, also das sind halt die Berge, wo die Bluegrass-Musik herkommt.
Und
das war einfach das Erste, was, also das war ist quasi der Vorgänger der Country-Musik und die ersten Stars oder mit die ersten Stars davon war die Carter Family, also die ganz alte Carter Family, wo ja dann die Frau von Johnny Cash nur ein Spross war sozusagen.
June Carter, wenn ich mich recht.
June Carter, genau. Und aber davon, also von der Opa, so oder und der Uropa, das waren so die ersten Stars dieser Musik, dieser aufgenommenen Musik. Und die kam halt aus den Smoky Mountains da. Und das ist Nashville ist die einzige größere Stadt in der Nähe und da gab es dann halt ein Studio. Und dann sind die halt also deswegen ist das, glaube ich, genau da. Also inzwischen ist es ja eins der drei großen Musikzentren in den USA. Mhm. Also Los Angeles, New York und Nashville. In Deutschland wird es oft unterschätzt. Also irgendwie denkt man, es ist so ein Dorf. Mhm. Ist es komplett nicht.
Okay.
Es ist jetzt auch keine Riesenstadt, es ist ein bisschen größer als Dresden, aber der Einfluss von denen ist extrem. Mhm. Also die kriegen da wird ja auch so viel Country-Musik produziert, also nicht nur, aber und Country-Musik hat so einen Riesenanteil an den Verkaufszahlen, das denkt man hier nicht.
Und da war einfach mit der Zeit dann halt der Bedarf an Studios wahrscheinlich auch da.
Das genau.
Dass du halt so viele Musikgruppen hattest, dass du gesagt hast, wir müssen jetzt mal auch die Möglichkeit schaffen, das alles auch hier zu recorden in dieser besonderen Umgebung.
In Nashville?
In Nashville.
Ja, und was dann auch noch ein Riesenpunkt war, dass Nashville so wichtig geworden ist, war diese Radiosendung, The Grand Ole Opry. Das ist eine der ältesten Radiosendungen mit Live-Musik in den USA. Und die gibt es immer noch. Jede Woche wird die ausgestrahlt. Und das ist 3 oder 4 Stunden lang immer. Und mit Live-Musik die ganze Zeit. Mhm. Und das gibt es. Ich weiß nicht, wann das entstanden ist, entweder in den 30ern oder also so in der oder 40er, ich weiß es nicht genau. Aber es ist einfach eine der ältesten Radioshows und die hören alle. Also Ray Charles hat gesagt, das war sein größter Einfluss. Er hat immer Grand Ole Opry gehört.
Mhm.
So. Cool. Da war ich dann auch mal da. Und die machen das auch immer noch so, dass die Werbung live vorlesen, was sehr schön ist.
Cool. Sowas wirst du in Deutschland kaum oder nie finden. Also
echt was echt großartig ist. Und da kommt auch diese Mikrofoniertechnik her, einfach ein Mikro in der Mitte und dann stellen die sich drum rum und wer ein Solo hat, geht halt vor.
Mhm.
Und tritt dann wieder zurück. So.
Cool. Genau. Und du hast aber schon sehr viel länger vorher angefangen, dich mit Musik zu beschäftigen. Daher wahrscheinlich dann auch die Entscheidung, ich studiere das.
Ja, das war irgendwie, also dass ich was mit Musik machen will, war mit 9 ungefähr klar.
Hm.
So. Ich habe mit 6 irgendwie angefangen mit Blockflöte und Kinderchor. Und dann habe ich dann, weiß nicht, mit 8 oder so mit Flügelhorn angefangen, dann Trompete. Und dann bin ich auf Posaune umgestiegen. Und dann habe ich mir auch mit 11 Zahn ausgeschlagen. Und dann ging das mit dem Blasinstrument nicht mehr so richtig. Obwohl ich neulich hier in einem Video sehr professionell Blockflöte gespielt habe.
Genau. Blockflöte, die Geißel der Kinder in der Regel. Blockflöte
des Todes.
Ja,
wie genau. Heißt
das? Ja, die Blockflöte ist so das.
Und dann mit elf habe ich meinen Mittelstufenabschluss in Blockflöte gemacht. Und meine Blockflöte-Lehrerin hat zu mir gesagt, du könntest das beruflich machen, Blockflöte spielen. Und da habe ich so gedacht, das will ich wirklich nicht. Und habe dann mit Gitarre angefangen. Und gleichzeitig ist meine Oma umgezogen und die Wohnung war dann kleiner und da hat das Klavier nicht mehr reingepasst und dann habe ich ein Klavier gekriegt. Dann habe ich zeitgleich mit Klavier und Gitarrenunterricht angefangen. Genau.
Du bist also Multi-Instrumentalist immer noch?
Immer noch, ja, doch. Mhm. Ich habe dann auch, ich glaube, mit 14 angefangen, klassischen Gesang Unterricht zu nehmen. Genau. Und dann im Studium hatte ich noch E-Bass als Zweitfach.
Das ist doch zum Kotzen, so Leute, die alles können.
Ja, grausam.
Ich kann ja nichts, ich kann ja nicht alles, ich sag das nur so.
Okay. Frank. Jetzt, ja, du musst übertrumpfen.
Kann ich übertrumpfen? Also wahrscheinlich, also das hängt halt vom Standpunkt Perspektive ab. Genau. Also ja, bei mir ist es also ein bisschen anders gelaufen. Also ich bin jetzt Multi-Instrumentalist. Natürlich auch, ist ja klar. So, also E-Gitarre, E-Ukulele auch. Blockflöte leider nicht.
Ich schätze mal, Akustikgitarre spielst du auch.
Akustikgitarre, aber eben Strumming und nicht
hier. Ja. Klassisch, ja. Oder?
Klassisch. Obwohl ich habe mich sehr für spanische Gitarre interessiert. Zumindest habe ich das auch eine Weile versucht, das also zu lernen. Also ich weiß nicht, ob ihr die Platte kennt, Friday Night in San Francisco. Mhm. Also war damals, schon eine Weile her, meine Lieblingsplatte, die habe ich also eigentlich immer gehört.
Ich glaube, als Gitarrist stolpert man zwangsläufig über diese Art Gitarre zu spielen, weil das einfach unglaublich faszinierend ist. Also so von der Technik her.
Total,
ja. Ich denke schon, ja. No. Also ich habe mir das ein bisschen übergehört. ja, studiert habe ich was Technisches, also jetzt nichts Musikalisches. Mikroelektronik, Elektrotechnik, also solche Sachen. Und habe in verschiedenen, also mache Softwareentwicklung, also habe in verschiedenen Firmen gearbeitet, habe jetzt eine eigene Firma seit über 10 Jahren. Und also jetzt Musik mache ich, also habe ich immer hobbymäßig nebenher gemacht. Mhm. Also ich saß eben, habe irgendwelche Maxwell'schen Gleichungen da gelöst und habe dann gleichzeitig immer Gitarre hier geübt oder im, ja. In der Vorlesung dann Plektrum immer gehabt und hier hatte ich auch ein paar Kumpels und wir hatten also im Studium auch eine Band. So, und Johannes habe ich irgendwann vor 10 Jahren oder ist schon länger her kennengelernt. Wir waren quasi Nachbarn in der Neustadt. Und ja, irgendwie hat sich das eben ergeben, dass wir mal drüber gesprochen haben, wie das wäre, also ein Studio zu machen. Ich weiß noch, dass wir waren einmal im Urlaub auf Malle. Da haben wir auch, also standen so am Strand und haben dort so eine schöne Stelle gesehen und da hat Johannes auch gesagt, also hier könnten wir eigentlich ein Studio hinmachen.
In Malle.
Und und jetzt ist es eben, es ist das jetzt hier, oder ist am Werden, dass es das jetzt wird. Und das ist, also finde ich schon total cool. Und wie auch immer, wie das immer so alles ist, also es ist eben viel Zufall dabei. Mhm. Aber ein bisschen drückt es ja auch in eine gewisse Richtung. Also von irgendwelchen Interessen oder vielleicht auch, wie es finanziell ist und ob man das überhaupt machen kann und dann muss man sich ja auch verstehen und also das ist ja das Wichtigste, ja. Dass man das irgendwie menschlich durchhält.
Du hast aber beide Welten, die berufliche und die das Hobby, die Musik versucht nie zu verbinden, also mal angefangen irgendwie Plugins zu entwickeln oder in solche Richtungen zu gehen?
Naja, ich habe also relativ viel gemacht. Das ist aber jetzt nicht also kommerziell geworden.
Hm. Aber er hat zum Beispiel eine Notationssoftware programmiert.
Ja Gott, also ich habe auch auf Atari schon ein Notensatzprogramm geschrieben und dann auf dem 286er hat man damit angefangen, aber das haben wir nie verkauft. Hm. So, und ich habe aber im weitesten Sinne auch Mediensoftware gemacht, immer also 2D, 3D, Visualisierung für Architektur und Maschinenbau. Und jetzt ist es eben da in dieser Firma, geht es um Visualisierung oder auch um Tools letztendlich für die Halbleiterindustrie oder für Gebäudeleittechnik. Mhm. Und gerade bei der Halbleiterindustrie ist also was, also es ist sehr Pro Tools ähnlich. Mhm. Also zeitbasierte Massendaten, die man irgendwie zoomen und panning und dann dort irgendwelche Analysen machen kann. Das ist eigentlich, sieht eigentlich mehr oder weniger aus wie Pro Tools. Mhm. Okay. Die Plugins sehen vielleicht jetzt nicht ganz so schick aus. Und genau, das ist alles ganz schön, aber das Problem an der Sache ist, das ist alles sehr, das ist furztrocken letztendlich. Mhm. Also vieles ist auch sehr geheim. Also man muss ja unter einer Halbleiterindustrie oder irgendwo in der Industrie Projekte macht oder Produkte macht, das ist jetzt ja nicht so ein offener Markt, dass man das jetzt irgendwie verkauft im Karstadt oder App Store oder so. Das sind eben sehr spezielle Anwendungen letztendlich. Die sind auch interessant, aber wenn man jetzt nicht drüber reden kann, also ich würde schon lieber sowas machen wie Pro Tools oder eben ähnliche Geschichten, aber es ist, es kann ja noch sein, kann ja noch werden.
Mhm. So. Was wir jetzt schon mal gemacht haben, ist Musik für eine App.
Genau, da sind wir jetzt gerade dabei. Cool. Also eine App zu vertonen, da, also eine Spiele.
Spiele-App, ja. Genau, das heißt Table Soccer. Und haben wir verschiedene Plugins gemacht.
Also allgemein ist ja
das. Ja, das ist zum Beispiel ein Kollege oder ein Freund von mir, den ich auch schon seit 15 Jahren kenne. Mhm. Und mit dem hatte ich zusammen angefangen, ein Notensatzprogramm zu schreiben. So, und das sind ja alles Sachen, also entweder zieht man es durch oder man zieht es nicht durch. So, und wir haben es also bis zu einem gewissen Grad durchgezogen und dann habe ich dann die Firma gewechselt und das ist dann eben irgendwie ein bisschen dann in den Hintergrund getreten, aber Versuche gab es schon immer.
Aber vor allen Dingen ist es dann ja auch möglich, zum Beispiel für Ballroom dann spezielle Sachen zu entwickeln, die es vielleicht noch hier gibt.
Also ja klar, nicht. Also ich bin gerade dabei, jetzt auch ein bisschen, also zu netzwerken und gerade eben auch Leute zu finden, die da eben auch Bock drauf haben, aber eben nicht nur Bock drauf haben, sondern eben es auch können. Das ist also eher das Problem. Also jetzt, ja, also die Softwareentwicklerszene ist ja doch irgendwie ein bisschen, weiß gar nicht, ob ich das jetzt so verallgemeinern kann, aber irgendwie wie zweigeteilt. Also es gibt eben so Webentwickler, das und dann vielleicht App-Geschichten und dann eben Softwareentwickler, die vielleicht, also wenn dieses Erfahrung dann haben, vielleicht 20 Jahre Erfahrung oder so, die haben vielleicht auch jetzt keine Lust mehr, was Neues anzufangen. Mhm. Und da ist es, also ich habe auch in der Vergangenheit viel also Medienkunst gemacht. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also so interaktive Installationen und solche Sachen so halt programmiert. Da wollte ich das schon, also da habe ich das schon verbunden. Mhm. Also das wollte ich auch. Da war quasi mein Anspruch auch, das aber vom Scratch immer alles selber zu machen, was also auch, also vielleicht so jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen Quatsch war. Mhm. Also alles selber zu programmieren und nicht irgendwas zu nehmen. Mhm. Also für mich wäre es jetzt nicht in Frage gekommen, macht irgendeine Flash-Animation und zeigt die dann als Kunst. Ja. Sondern ich musste alles irgendwie in C++ selber programmieren. Also das würde ich jetzt heutzutage auch nicht mehr machen.
Ja, und, das ist, glaube ich, so ein Zeitphänomen.
Ja. Das kann sein, ja. Das war ja eher in den 90ern so.
Ich glaube, dass das modulare Denken, ich mache halt nicht alles selber, sondern gucke, ob es vielleicht irgendwelche Bibliotheken gibt, auf denen ich aufsetzen kann oder sowas, das hat sich vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel stärker nochmal entwickelt.
Naja, klar, das ist halt letztendlich mit dem Internet, das ist ja erst aufgekommen. So, und das hat Vorteile als auch Nachteile. Mhm. Das ist vielleicht letztendlich auch dieses Problem, dass man eben kaum Leute findet, die noch selber was programmieren, sondern also so Mashup-mäßig irgendwie sich was zusammensuchen. Also was auf SourceForge da irgendwo abgeklappt ist und und dann kann man, also sowas kann man zum Beispiel nicht verkaufen. Also man kann das also für sich selber machen und dann hat man irgendwie was gemacht, aber Das ist halt der Unterschied zwischen Schuster und Schuhmacher. Mhm. So, und ich wollte also bei der Softwareentwicklung immer Produktentwicklung machen und nicht jetzt reine Projektarbeit. Mhm. Also dass da eine Linie irgendwie reinkommt. Die ist drin, aber jetzt das hier, also was jetzt hier am Entstehen ist, also ich versuche es halt ein bisschen jetzt zu vernetzen. Ich denke, dass das auch klappt. Na, also ich hoffe, ja, dass das klappt. Also nee, das klappt schon.
Ja.
Ansonsten mache ich nur noch hier mit und dann ist es auch gut.
Dann bleiben wir doch mal bei dem hier. Ich meine, man hört es, wir sitzen in einem Raum, der eine akustische Eigenheit mitbringt, die man vielleicht nicht unbedingt gerade mit einem Studio verbinden kann. Das liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass ihr hier noch gar nicht begonnen habt, das Studio so richtig aufzubauen. Oder wie ist denn überhaupt die Idee entstanden und wie zur Hölle kommt man an so einen Ort?
Also die Idee, ein Studio zu machen, ein großes, gibt es halt schon sehr lange. Bei uns, wir haben einfach auch lange nach Räumen gesucht und ganz viel angeguckt. Auch mit Nathanael zusammen, den ihr ja im letzten Podcast als Gast hattet. Mhm. Und dann noch Niklas Wenzel auch. Und das war ein langer Weg. Wir haben zum Beispiel, hier gibt es so eine alte Insel, wo ein riesen modernster Schlachthof Europas drauf war. Und da sind so Gebäude leer, die der Stadt gehören. Und da haben wir auch ein Konzept geschrieben für die Stadt quasi. Und das hat dann aber irgendwie, ist dann doch gescheitert. Dann haben wir uns die alten MDR-Studios angeguckt, die es immer noch gibt, am Pirnaischen Platz.
Als sie genutzt wurden, bevor sie nach Leipzig komplett gezogen sind?
Nee, es gibt auch hier noch in Dresden MDR. Mhm. Die sind halt bloß jetzt woanders hingezogen. Mhm. Ja, aber das war irgendwie alles nicht praktikabel. Und Niklas hat dann, man braucht einen sehr langen Atem und Niklas musste dann mit seinem eigenen Studio umziehen und hat dann für sich selber quasi Räume gefunden, die für ihn alleine gut sind und hat die mit hohen Investitionen ausgebaut. Und deswegen ist das für den quasi Quatsch, jetzt hier weiter mitzumachen. Also das, er ist noch freundschaftlich verbunden, aber es ist halt nicht in der, also ist jetzt nicht im aktiven Nachdenken, Tagesgeschäft mit drin. Und Nathanael hat halt einen sehr schönen Job bekommen, der ihm Spaß macht. Und wo er dann, also er macht noch weiter Produktionen, aber trotzdem hat er auch nicht die Zeit. Also hier braucht man schon viel Einsatz quasi. Mhm. Und genau. Gefunden haben wir den deswegen, weil meine Freundin beim Friseur war, der hier vorne drin ist. Also die Schnitte im Hecht.
Ah.
Ein sehr guter Friseursalon, den ich uneingeschränkt empfehlen kann.
Hecht ist das Viertel hier.
Ja, mhm. Das Hechtviertel. Und die hat irgendwie erzählt, dass hier hinten so ein Raum schon ewig leer steht, so ein, irgendwie ein Saal. Und das hat dann meine Freundin mir erzählt, weil die wusste, dass ich so einen Raum suche. Und dann habe ich mir den angeguckt und finde den halt super.
Mhm.
So. Ich habe in Nashville in so einem Studio gearbeitet, das heißt Ocean Way Studios und das ist in einer alten Kirche. Und das hier ist von der Größe und von der Raumhöhe halt ähnlich.
Mhm.
Also nicht genauso, aber ähnlich. Und weil du gesagt hast, untypisch für ein Studio, es wird nicht viel anders werden von der Akustik.
Mhm.
Ich habe nicht vor, das hier tot zu dämmen.
Mhm.
So. Was man in diesen Videos, von denen wir bestimmt auch gleich noch reden werden, ja auch hört, ist, dass trotzdem das Direktsignal extrem gut ist.
Mhm.
So, es ist bei mir so, wenn ich Gesang aufnehme hier, ist das sogar so, dass es trockener ist, als wenn man in einem kleinen Raum aufnimmt. Einfach weil der Raum zu groß ist, dass es zurückkommt.
Mhm.
Also die, wenn man es wirklich nah mikrofoniert, ich weiß jetzt nicht, warum es bei euren Mikros anders ist, aber normalerweise, wenn man normal mikrofoniert hier so, hat man weniger Raum drauf, also ist es trockener als in anderen Räumen, die ich kenne.
Mhm.
Und dann ist der Raum sehr schön, der Raumklang.
Genau, und dann kann man den Raumklang dazu mischen. Ja. Und das ist halt super, wenn man einen charakteristischen eigenen Raumklang hat.
Ja.
klar, es gibt tausende Plugins, die großartig sind, aber naja, es ist halt nichts Eigenes. Mhm. Und hier wird es immer nach diesem Raum klingen und das ist so ein bisschen das Nashville-Prinzip. Mhm. Also das ist das, was ich in Nashville gelernt habe. Man muss das Verhältnis von Schallquelle und Raum und Mikrofon irgendwie hinkriegen. Mhm. Und wenn man den Raum quasi ausschaltet und danach das irgendwas anderes drauf macht, klar, klingt es irgendwie, mhm, aber es ist nichts Eigenes. Und in diesen Oceanway-Studios ist zum Beispiel, da ist noch mehr Hall als hier. So. Und es ist aber eins der besten Studios einfach. Das, die Leute gehen dahin, weil es so klingt, wie es klingt. Mhm.
Bevor wir auf den Sound nochmal zurückkommen, ne, muss man dann vielleicht auch nochmal, wenn man mit Künstlern umgeht, das ein oder andere beachten. Aber was war denn das hier mal?
Ein Ballsaal.
Da, Herr der Name.
Genau.
Das erschließt sich, aber also was für ein Ballsaal?
Na, vorne, wo der Friseur war, war eine Kneipe und das hier, mhm, war halt der Ballsaal dahinter.
Okay.
Und also da hat halt die Band gespielt.
Das ist so eine Art, wie nennt man sowas denn? Patio oder sowas? Diese Halbkugel, muschelförmigen Ausschläge, wo dann das Orchester oder die Band drin steht.
Weiß ich gar nicht. Wir nennen das Bandmuschel.
Ich denke, dass das auch ein offizieller Name ist.
Bandmuschel-Studios.
Großartig. Hätte man auch nennen können. Ja.
Und wenn du da das Ohr an die Wand machst, hörst du das Meer rauschen. Ja, Quatsch. Und hier standen halt die Tische,
ja,
wo die Gäste gesessen haben und hier wurde getanzt. Und das Parkett ist auch noch drunter, das sieht man da irgendwo. Mhm. Da haben
wir auch wie genau, alt ist der Ballsaal denn?
Ende 19. Jahrhundert.
Also auch schon eine ganze Ecke.
Genau. Sollen wir erzählen, wie es wird?
Nee.
Noch nicht.
Also ja, auch, aber als du das erste Mal hier reingekommen bist, betrachtet man da so, also wonach hast du denn das dann beurteilt, bis du gesagt hast, das ist es? Und was für Prozesse haben dann angefangen bei dir? Also kommst du hier rein und guckst erstmal, was kostet es mich denn und was muss ich denn hier alles machen? Oder kommst du rein und sagst, sieht ziemlich cool aus, klingt charakteristisch, was könnte ich dann machen? Wie könnte ich denn das nennen? Also das sind ja so, das eine ist so ein bisschen, du gehst halt nach vorne und fängst sofort an, es fangen sofort an, Ideen zu blühen und das andere so, naja, ich muss erstmal abwägen. Und gab es bei dir da irgendeinen Prozess, der in die eine oder andere Richtung ging?
Nein, also wir haben ja wie gesagt sehr lange gesucht, mhm, und als ich hier reingekommen bin, dachte ich, okay, jetzt habe ich gefunden. Das, mhm, war so der erste Gedanke. Und naja, dann habe ich das da halt gesehen und also das.
Er deutete auf ein Riesenloch in der Decke, Anmerkung der Redaktion Ende.
Genau das da. Genau so genannt das Loch. Ja.
Sieht ein bisschen aus wie ein Dimensionstor. Also wenn er das blau streicht, dann hat das, glaube ich, seinen eigenen.
Das verursacht aber eben diesen charakteristischen Traum.
Das dürfen wir nicht zumachen. Nicht zumachen. Nee, ich habe dann den Besitzer angerufen, mhm, und habe so gesagt, naja, ich weiß ja nicht, wie so bei Ihnen das ist. Ich könnte mir total gut vorstellen, dass hier ein Studio reinkommt, aber da ist halt so ein Loch in der Decke und so. Ich weiß ja nicht, wie Sie das. Also, naja, aber das wird man ja, also das, wenn Sie eine Nutzung haben, dann renovieren wir es.
Ach so. Ich dachte, dann rahmen wir es ein und dann nennen wir es Hole in the Ceiling Studios und dann passt das wieder.
Genau. Hole of Fame ist ja gerade in der Nähe. Das ist leider schon vergeben.
Genau, also der Vermieter ist irgendwie auch sehr unterstützend, was, mhm, schön ist. Mhm.
Was man ja nicht so oft hat, wenn man sich Immobilien für diese Zwecke anguckt, weil die ja, gerade wenn man in alte Säle geht, in alte Fabriken geht oder sowas, immer so ein bisschen im Hintergedanken mitspielen haben muss. Naja, was ist denn, wenn er das irgendwann mal gewinnbringend verkaufen will, irgendwie hier so ein Loft reinziehen will oder irgendwie sowas. Das hat man ja oft, gerade in den alten Bundesländern, in alten Industrieanlagen.
Ja, ist richtig.
Und Investorenspiele ist ja immer ein bisschen schwieriger. Umso besser, wenn er natürlich da er auf eurer Seite ist.
Genau, also bis jetzt macht das einen super Eindruck. Was halt noch nicht da ist, ist die Genehmigung von der Stadt. Hm. Aber die haben wohl bisher an diesem Gebäude nichts auszusetzen, sondern nur an dem Gebäude dahinter. Mhm. Da haben sie auch jetzt nichts auszusetzen, aber da haben sie halt gesagt, da wollen sie kein Gewerbe rein haben, sondern eine Lagerfläche. Deswegen musste der Bauantrag nochmal neu eingereicht werden, wo dann drin steht, dass das eine Lagerfläche wird.
Dann, als du das den Punkt sozusagen hattest, dass du gedacht hast, das ist es, was waren denn dann so die nächsten Schritte? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, von die Räumlichkeiten finden bis zu einem Studio wirklich drin haben, das sind ja einige Dinge, die man da beachten muss, um die man sich kümmern muss. Was, ja. Was ist denn so der grobe Weg?
Na, erstmal habe ich es Frank gezeigt.
Das ist der grobe Weg. Also, wenn jemand was macht,
man zeigt es Frank.
Mir zeigen und ich sage,
Frank, wir brauchen eine Mailadresse, da werden jetzt einige Anträge an dich kommen.
Ja. Und er fand es auch gut.
Also ich weiß nicht, ob es so einen vorgezeichneten Weg gibt.
Naja, also, gibt es nicht, denke ich.
Ja, natürlich gibt es den nicht, ist ja klar. So.
Also ich
aber ich weiß es auch nicht. Also es kann ja sein, dass irgendjemand einen vorgezeichneten Weg kennt. Vielleicht in Nashville, also wegen Berge und so.
Nashville
und so. Way. Man guckt raus, ja. Und sagt, aha, hier sind Berge und hier sieht man jetzt keine Berge. Und so. Also um den Erfolg abschätzen zu können vielleicht.
Man kann die auch vorn drauf mal an den Fenster.
Hier hängt schon mal eine sächsische Fahne. Ich weiß gar nicht, wer sie hingehängt hat. Ja, also letztendlich ist es erstmal überhaupt einen vernünftigen Raum zu kriegen, also einen Raum, der also groß genug ist.
Ja.
Dann, wo der ist. Also letztendlich, wenn man jetzt irgendwo in der Einöde einen Bahnhof vielleicht kauft oder mietet, gibt es ja jede Menge oder irgendwo, das ist alles schön, so, aber da kommt man ja sehr schlecht hin.
Und hier ist so, die Lage ist so perfekt.
Hier ist die Lage total perfekt. Also letztendlich mitten in der Stadt. Mhm. Und der MDR ist gleich hier drüben in Laufweite und irgendwie ist ein Umfeld da und es ist eben, genau das gibt es halt nicht in anderen Städten, weil eben das normalerweise, ja.
Ich habe mich neulich mit einem Produzenten aus Köln unterhalten und der meinte, dass sowas wäre einfach in Köln nicht möglich. Mhm. Weil erstens gibt es da sowas in der Innenstadt nicht mehr, wegen Krieg. Und wenn es irgendwie sowas Großes geben würde, wären die Mieten einfach so unglaublich hoch, dass man es direkt vergessen kann. Ah. Und was ich noch sagen wollte, wegen des vorgezeichneten Wegs, den gab es nicht, aber das, also Nathanael war damals noch mit dem Boot quasi und dann hat man überlegt, okay, wir trennen hier ab und haben dann zwei Regien. Ah. So. Zwei Tonregien, dass jeder getrennt voneinander arbeiten kann. Und dann hat halt irgendwann Nathanael gesagt, okay, ich habe jetzt diesen Job und bin raus. Und dann habe ich überlegt, okay, was können wir jetzt machen? Also es gibt, was man verallgemeinern sagen kann, immer wenn man sowas macht, gibt es halt zwischendurch Krisen. Und die muss man halt, also man braucht einen langen Atem. Mhm. So. Also das war quasi die erste Krise. Nathanael sagt, ich mache nicht mit. So, da bricht einfach mal die Finanzierung weg, die langfristige. Mhm. So, erstmal. Und dann habe ich überlegt, okay, Nathanael hatte mir schon so eine Videofirma empfohlen, weil die für einen Künstler von ihm ein Video gemacht haben. Und es war sowieso der Plan, dass man den Raum auch fremd vermietet an Videofirmen, dass die hier Videos machen können. Das war sowieso einer meiner ersten Gedanken, hier kann man super Live-DVDs machen. Mhm. So. Und dann habe ich, so als Nathanael gesagt hat, er kann nicht, habe ich dann gedacht, okay, warum machen wir das nicht, warum ziehen wir es nicht richtig durch so mit dem Video? Dann machen wir einfach noch eine Regie für Video hin. Mhm. Und dann einfach noch ein Fotograf. So. Und dann habe ich halt Mokost gefragt und die fanden das total spannend und haben zugesagt. Und dann habe ich noch Stefan Böhlich gefragt und der fand das auch total spannend und hat auch zugesagt. Und nachdem Nathanael komplett ausgestiegen ist, habe ich dann auch noch einen anderen Tontechniker gefragt, den Thomas Schellenberger. Und der hat halt auch zugesagt. Und jetzt ist es so, die haben, ich habe denen jetzt auch nicht gesagt, okay, ihr müsst so und so viel im Monat zahlen oder so, sondern was könnt ihr euch leisten und was ist es euch wert? Und dann haben die alle einen Betrag gesagt und das Schöne ist, dass es komplett gerecht aufgeteilt ist jetzt. Also obwohl die alle von sich aus gesagt haben, was sie irgendwie zahlen könnten, wollen, das wert ist, haben wir jetzt alle den gleichen Betrag dann irgendwie rausgekriegt und das ist halt so, dass komplett die, die Kaltmiete drin ist. Mhm. Und es ist aber halt als Vermietstudio trotzdem weiterhin geplant, sodass wir dann die Nebenkosten und den Gewinn für die GbR, die wir haben, dann durch die Vermietung halt kriegen. So. Mhm. Also das Schöne ist, dass erstmal die Grundkosten gedeckt sind, was bei anderen Studios ja nicht so ist. Mhm. Also die müssen schon erstmal irgendwie 5 Tage im Monat das vermietet haben, damit alle Kosten drin sind und das ist bei uns halt nicht so.
Okay. Dann hattest du vorhin gesagt, was von Baugenehmigungen, das ist wahrscheinlich dann der Weg, den man, nachdem man so ein Objekt sich angeguckt und dann entschlossen hat zu mieten und darin bauliche Maßnahmen hat, das ist wahrscheinlich das, was man dann wohl oder übel machen muss, nämlich den behördlichen Weg einschlagen und diverse Dinge irgendwie in Gang bringen.
Genau, also
na, das ist eigentlich letztendlich das Komplexeste. Mhm. Also auch das finde ich. Also das ist letztendlich die, also das am unwägbarsten, was da noch kommt, was da für Auflagen sind, in, also welchen Zusammenhang das gesehen wird und so und was die da für Fragen haben. Jetzt also zum Beispiel hier als Schallemissionsgutachten musste erstellt werden, wo, also was ja auch jetzt nicht wenig kostet, was man dann eben einfach auch bezahlen muss.
Sprich also, du musst gucken, ob du mit deinem Vorhaben akustisch die Nachbarschaft belästigt.
Ja, hier wurde quasi ein weißes Rauschen eingebaut, was sich unter 3 Dezibel und
unangenehm.
Genau. Und draußen wurde halt gemessen, ob das jetzt die Nachbarn stören könnte. So und dann geht es halt darum, ja, das so zu dämmen, dass das eben diese Auflagen erfüllt. Dann kann es sein, dass meinetwegen das Dach statisch nicht in der Lage ist, die Dämmung zu tragen. Wenn, also da waren Gehwegplatten im Gespräch, was ja jetzt nicht gegangen wäre bei diesem Dach und so. Mhm. Und also das sind auch Sachen, wo man dann, also ist ja auch ein Architekt involviert, der jetzt von dem Vermieter beauftragt ist, auch für das ganze Areal eben auch Dinge zu machen. Mhm. So, und das könnte man, ich denke, selber könnte man das überhaupt nicht machen. Mhm. Also das ist vielleicht ein bisschen, oder es ist eine Aufgabenteilung da, dass wir uns um das Interieur quasi kümmern. Alles, was es jetzt also an Einbauten gibt, was es jetzt zum Studio macht, ist eigentlich unser Part. Da müssen wir uns drum kümmern, was wir da brauchen. Und so. Und alles, was jetzt die Sache, also diesen Raum an sich in einen vermietungsfähigen Zustand versetzt.
Macht der Vermieter.
Das macht der Vermieter. Mhm.
Wir hatten halt vorher auch über, also als noch nicht klar war, welcher Raum oder haben wir auch nach Sachen geguckt, die man irgendwie kaufen kann. Mhm. Und eigentlich, also wir haben den Vermieter ja auch gefragt, ob es verkauft und so. Aber jetzt mit diesen ganzen Behördensachen sind wir ganz froh, dass wir nur die Mieter sind.
Weil ein Teil der Behördensachen er als Vermieter übernehmen muss.
Ja. Das macht der Vermieter für uns und das ist doch recht nervensparend.
Habt ihr euch denn, um so eine Idee davon zu haben, wie man das ganze Raumaufteilungskonzept macht, so mit Akustikbau und Studiobau beschäftigt? Oder habt ihr gesagt, wir wollen den Raum eigentlich so wenig verändern in sich, dass wir eigentlich das gar nicht brauchen?
Das ist der Plan.
Okay.
Also es wird quasi noch, also der Raum hier, der große Raum wird noch mehr in den Ursprungszustand zurückgeführt. Mhm. Also es wird Parkett komplett reinkommen, die Bühne wird wieder da sein und was neu wird, es kommt hier eine Empore hin. Mhm. Was praktisch ist, weil man da für Videodrehs halt Licht einfach dann dran schrauben kann.
Also und der Architekt mal eine schöne Perspektive hat,
bildlich. Genau. Ja, genau. Mhm. Der Architekt denkt immer gut mit. Also der sagt dann auch, okay, und dann machen wir nur ein Metallgeländer hin, weil dann kann man direkt die Lampen dran schrauben.
Mhm. So, ja, das ist auch das Schöne, eigentlich auch Zufall letztendlich, also dass der Architekt doch wirklich mitdenkt und dann also Ideen einbringt. Also,
ja. Und der Vermieter auch. Also irgendwie, der Vermieter hat mir erzählt, also hast ja meine Stunde in dem Sessel, wo ich gerade sitze, hat hochgeguckt und hier sind so alte ehemalige Tageslichtschächte, die jetzt zu sind. Und dann hat er hier so gesessen und gedacht, na, eigentlich wäre es cool, wenn da LEDs drin wären. Jetzt kommen da LEDs rein. Total cool.
Weil ich vermute, Schächte auf ist akustisch keine gute
genau,
Idee.
Genau, das ist.
Okay. Dann hast du da so Störfallen, Akustikfallen oder Bassfallen oder wie auch immer man das dann nennt, so, die so eine eigene, die den Sound halt irgendwie verändern.
Also, nee, es geht gar nicht um das hier drin, aber es pustet den Klang einfach direkt ins Wohngebiet.
Ja.
Was ja.
Wenn der Klang gut ist, dann hast du eine gute Idee.
Nein. Stimmt, ja. Also, da freuen sich alle über eine coole Band.
Mecke sind so. Natürlich unterschiedlich. Ja. Also, wenn jetzt nur Country hier gespielt wird, wollen die Leute vielleicht mal Western.
Nee, wir sind stilistisch offen, würde ich nochmal sagen. Auch wenn gerade irgendwie drei Bluegrass-Bands hintereinander waren, aber das, wir sind für alles offen.
Aber ist das was, das war der Punkt, den du ganz am Anfang schon mal hattest, ist das was, wenn du mit Bands sprichst und wenn das dann hier wirklich alles auch mal umgebaut ist, würde es dann vom Klangbild des Raumes irgendeine Beschränkung gehen, dass, keine Ahnung, brutaler Death Metal vielleicht nicht mehr ginge?
Also, nee.
Okay.
Also es wird endlich mal wieder, es gibt ganz wenige, aber es gibt kaum gute Schlagzeugräume in Deutschland, kann ich mal so sagen. Mhm. Und das wird einer der wenigen werden, wo endlich mal wieder ein guter, gut klingender Schlagzeugraum ist. Also der fett klingt. Mhm. Also wie gesagt, die nahen Signale sind trocken. Mhm. Man kann aber einfach echt coolen Raum dazu mischen. Mhm. Und wir haben dann so die Möglichkeit, halt oben auf der Empore noch irgendwie Raummikros zu machen und so. Das,
und gerade fett. Und gerade für ein Schlagzeug ist es halt der Raum ja extrem wichtig,
ja,
dass du einen gut klingenden Raum hast. Und wenn das schon hier gegeben ist, was will man dann auch mehr?
Genau, ja.
Oder auch für Gitarren oder ähnliches.
Ja, für alle akustischen Instrumente klingt es großartig jetzt schon. Also wenn hier ein Cello spielt oder eine Akustikgitarre, ist perfekt.
Jetzt hat man in einem Studio klassischerweise halt einen Aufnahmeraum und einen Regieraum. Mhm. Das Konzept behaltet ihr sicherlich bei?
Ja, genau. Also hier, das sehen jetzt die Zuhörer nicht. Es gibt am Rand einen Teil, der etwas flacher ist, also wo die Deckenhöhe nicht so hoch ist. Das ist der Teil, wo früher die Tische standen und Bewirtung war. Und diesen Teil werden wir durch eine Wand abtrennen. Der ist fast so lang wie der gesamte Saal. Und mit Fenstern und da kommt eine Videoregie und eine Tonregie rein und eine Gesangskabine. Die Gesangskabine liegt hier schon. Die haben wir.
Ah, das ist die Gesangskabine. Ah, genau. Okay. Ich dachte, das sind die Bauarbeiter-Sitzgelegenheiten. Nein.
Genau. Da sind lustigerweise Gehwegplatten drin. Genau. Ja, das ist der Plan.
Cool.
Und eine Lounge noch, die kommt dahin. Also,
okay.
Wenn man jetzt so durch das zu entstehende Studio jetzt schon mal so ein Stückchen den Weg zurückgelegt haben, ihr habt ja nicht erst gewartet, dass ihr mit den Bauarbeiten durch seid und sowas, sondern ihr habt gleich angefangen. Und das Konzept, mit dem ihr da losgelaufen seid, ich weiß gar nicht, ob es ein Konzept war, aber im Nachhinein stellt es sich ja als ein sehr schlüssiges und sehr passendes Vorgehen dar. Das ist, glaube ich, etwas, was ich so bisher noch nie gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht jeden Studienbau irgendwie mal in Deutschland nachverfolgt oder sowas, aber das ist was, was mir explizit als echt coole Idee aufgefallen ist.
Dankeschön.
Wieso, weshalb und warum in dieser Art und Weise?
Also ich bin so ein Fernsehsendungs-Nerd. Ich gucke sehr gerne amerikanische Late-Night-Shows und habe auch englische Shows sehr gerne geguckt, unter anderem Live from Abbey Road.
So.
Und das fand ich als Konzept großartig.
Mm.
Und dann war es halt so, als ich den Fotografen gefragt habe, ob er mitmacht, dann hat er sich das ein bisschen überlegt und dann zugesagt und dann hat er gesagt, ich mache dann mal ein paar Fotos vom Ist-Zustand.
Mm.
So. Und dann habe ich überlegt, können wir eigentlich auch ein Video vom Ist-Zustand machen und mal erklären, wie das alles ist. Und das ist ja ein Studio. Können eigentlich also im Ist-Zustand auch mal Bands spielen, so akustisch. Das wäre bestimmt auch lustig. So, Und das war dann die Idee. Mhm. Und dann hatte ich halt kurz vorher bei Keimzeit ausgeholfen als Gitarrist. Und hier in Dresden gibt es so eine Reihe im Blue Note, wo Lars Kutschke Freunde einlädt. Und Lars Kutschke war damals der Gitarrist von Keimzeit, den ich halt vertreten hatte. Und Lars Kutschke hat dann in seiner Reihe Norbert Leisegang und den ehemaligen Keimzeit-Gitarristen und den neuen Keimzeit-Gitarristen da gehabt. Und das habe ich halt gelesen und dann habe ich angerufen und gesagt, hier, wollt ihr vorbeikommen, Lied spielen? Und dann haben die gesagt, ja klar, mach mal. So. Und dann sind die halt vorbeigekommen und dann, ich dachte am Anfang auch erst, okay, ich nehme einfach zwei Stereo-Mikrofone, so, mach mal halt irgendwie, ist bestimmt lustig. Dann dachte ich, okay, Keimzeit kommt, ich nehme halt doch mein Pro Tools-System mit. Mhm. Und dann habe ich halt alles abgenommen, wie man es halt so macht. Was dann quasi eher in diese Richtung Live from Abbey Road gegangen ist. Und da der Raum so klingt, wie er klingt, ist das halt dolle gut geworden, auch vom Klang her. Und die, wir hatten halt das Glück, da absolute Profis da zu haben. Und Profi meine ich in diesem Zusammenhang so, dass die in der Lage sind, die kommen irgendwo rein, stellen sich hin, spielen los und erzeugen sofort Emotionen. Mhm. Was ich eine Eigenschaft finde, die ich großartig finde. Mhm. Und was für mich Professionalität auch ist bei Musikern. Und das war da so und es waren irgendwie berührende Aufnahmen. Also ich saß die ganze Zeit nur hier auf der Couch, wo ihr saßt und habe gegrinst, weil es so schön war. So, genau. Ja, und dann haben wir das online gestellt und es ist einfach so gut angekommen, dass wir gedacht haben, das machen wir weiter.
Hat dich das selber überrascht, dass das so ein, dass die Qualität der Aufnahmen in der Art und Weise gewesen sind? Also, dass der Raumklang gut ist, ist ja, das kann man ja abschätzen, weil, weil man sich ja selber in diesem Raum bewegt und so ein Stückchen weit sich selber auch wahrnimmt. Das ist ja so der Effekt mit hallenden Räumen, dass man sich selber auf einmal als Klangquelle wieder wahrnimmt.
Ja.
Aber hat dich das in der musikalischen Erzeugung von Ton hier drin überrascht?
Na, das, was ich euch vorhin erzählt habe, hat mich halt überrascht, dass die nahen Quellen so trocken waren. Mhm. Also damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Das ist aber perfekt irgendwie für diese Sache, die wir da machen. Mhm. Und was auch schön war, dass ich halt das alles, was ich in Nashville gelernt habe, wie man Leute in einem Raum aufnimmt. Mhm. Weil das war dieses Ding, was die bei Elvis gemacht haben. Mhm. Oder in der Zeit in den 70ern und 60ern. Und dieses RCA Studio B, wo ich da nur analog gelernt habe, das war auch nur ein Raum. So. Und da habe ich halt ganze Bands aufgenommen, Rockbands, zusammen in einem Raum, alle gleichzeitig. So. Und das konnte ich dann hier einfach anwenden und das Schöne ist, dass das dann, wenn man das so gelernt hat, dass das dann auch direkt klappt. Mhm. So. Also man braucht nicht, es gibt dann diesen Ausprobierprozess nicht mehr. Also es klappt einfach. Aber ich denke da vorher nicht so viel drüber nach, so wie, oh, das wird bestimmt ganz toll, sondern ich mach's dann. Und dann freue ich mich, dass es auch wirklich gut klingt. So. Das war jetzt nicht antizipiert, das ist irgendwie.
Und mittlerweile habt ihr ja auch echt eine ganze Reihe von Künstlern da gehabt. Manchmal mehrmals hintereinander. Also ich weiß nicht, vielleicht sind die auch an einem Tag entstanden, aber es sind auf jeden Fall mehrere Aufnahmen entstanden. Mhm. Und ihr habt da durchaus auch Leute da gehabt, die schon Rang und Namen haben. Also auch nicht nur Nachwuchskünstler und Unbekannte, sondern auch durchaus bekannte Künstler.
Ja.
Zuletzt glaube ich Bela B.
Genau.
Mit seiner Zweitband, also nicht mit den Ärzten, sondern ja, mit einer seiner Zweitbands, glaube ich.
Mit seiner derzeitigen Band, genau.
Genau. An der Stelle fällt mir gerade ein, dass Bela B. in dieser Kombo, zumindest mit der Dame, die in der Band mit drin ist, auch gerade bei Flux FM war, beim Johnny Häusler in Spreeblick. Sehr spannendes Interview, 2 Stunden, hatte so ein paar Gastmusiker da. Wie das dann so ist, macht man sich ein Bier auf und nimmt sich die Gitarre und spielt mal einen Song und so wie Radio eigentlich sein sollte. Ne? Also nicht fortproduziert, sondern das nur als Hörempfehlung. Wenn du hier Künstler reinschleppst und die diesen Raum zum ersten Mal wahrnehmen, haben die eine Idee davon, was sie hier drin machen wollen, was sie hier drin spielen wollen? Kommen die vorher mit der Idee oder entwickelt sich das?
Na, die meisten gucken sich vorher Videos an, inzwischen halt und wissen, was das ist. Und die meisten wissen auch, was sie für ein Lied spielen wollen. Mhm. Das ist schon richtig. Aber es ist trotzdem so, dass eigentlich alle, die in diesen Raum das erste Mal reinkommen, direkt geflasht sind, wie der Raum ist. Und dann auch über den Zeitraum der Session dieser Flash nicht weggeht, sondern die irgendwie danach grundsätzlich begeistert sind.
So, das kann man nicht so. Das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht, nicht so erwartet. Also ich habe schon, also am Anfang dachte ich schon, na gut, also man sieht ja jetzt nicht, wie es hier drin aussieht, also wir sehen es schon, aber das ist schon doch ein bisschen leicht nach Baustelle irgendwie klingt und das macht es eben überhaupt nicht. Also war schon erstaunt, dass das so geht. So, das ist halt die Schule von Nashville dann letztendlich mit dem Raum zusammen. So, ja. Und das ist ja eben das Schöne, dass der Raum, da ist ja für eine Musiknutzung, für eine musikalische Nutzung gemacht worden.
Ja.
Die haben sich also damals also unverstärkt gespielt und also da haben sich schon Gedanken gemacht, wie das ist. Also diese Wölbungen und die Bandmuschel und die Raumhöhe und das, also das waren ja jetzt nicht, das war jetzt nicht ein Schuppen, wo man sagt, man macht jetzt irgendwie, also mal eine Party, sondern es ist eben schon für eine kommerzielle musikalische, also wie ein kleiner Konzertsaal letztendlich.
Ja. Vor allem, man glaubt das ja auch nicht mehr. Also wenn man sich die Videos ja anguckt, die Ballroom-Sessions, die er macht, seit mittlerweile Anfang letzten Jahres.
Ja, genau.
Und man glaubt es irgendwie, also man sieht das Bild, also man denkt, oh, es ist eine Baustelle, also eine Baustelle, aber es klingt halt fantastisch. Und das hat mich ja bei den ersten total fasziniert, wie geil klingt das so in den Raum. Und das ist, macht schon wahnsinnig viel aus und das macht diese Faszination auch halt sehr aus.
Kann ja kurz erzählen, wie, wegen Bela B., also den haben wir jetzt nicht direkt angefragt. Also wir haben schon Freunden, die wir kennen, die mit ihm zu tun haben, gesagt, dass wir uns sehr freuen würden, wenn der mal käme. Mhm. Aber das, also wir haben ihn jetzt nicht direkt angefragt. Und irgendwann hat mich halt die Managerin angerufen und gesagt, ja, ihr wurdet jetzt von verschiedenen Seiten schon empfohlen. Erstens scheint ihr gut vernetzt zu sein. Zweitens habe ich mir die Videos angeguckt und ich rufe deswegen an, weil der Ton so gut ist.
Mhm.
Da habe ich mich gefreut, genau.
Ja, ich meine, ich habe natürlich mit dem Ton einfach das beste Argument auf eurer Seite. Das ist übrigens auch was, was wir gestern im Gespräch mit Nathanael mehrmalig automatisch irgendwie drauf gekommen sind. Es ist eigentlich mehr oder weniger scheißegal, wie es aussieht drumherum. Wenn du einen überzeugenden Ton hinkriegst und den kannst du einmal natürlich durch die Baustruktur, die du ohnehin zur Verfügung hast, haben, zum anderen aber auch durch das Ergebnis, was du in der Produktion schaffst dann. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige ziehende Argument, was am Ende dasteht. Ja. Also außerhalb der Verpackung. Macht es eigentlich einen Unterschied, wo du die Leute hier in diesem Raum positionierst?
Schon, klar. Also ihr könnt ja, jetzt seid ihr gerade verkabelt und könnt nicht weg, aber nachher könnt ihr mal in die Bandmuschel gehen. Also die ist ja dafür gebaut, dass der Klang da raus reflektiert wird. Da klingt es anders. Ansonsten, na klar, in der Ecke klingt es anders. Und, aber es, bisher klang es nirgends schlecht.
Also es ist halt das, was mir aufgefallen ist, wenn du dir die Videos anguckst. Es gibt eigentlich wenige Videos, die an der exakt selben Stelle. Ne? Also es gibt immer mal wieder, die Leute sind immer mal wieder anders positioniert im Raum, auch mal immer mal wieder anders zueinander positioniert, was ich auch ganz spannend finde. Und dann denkst du halt jedes Mal drüber nach, so, okay, warum hat er das jetzt gemacht und warum stehen die jetzt nicht in der Ecke, wo die Band davor stand? Und also es ist halt genau das Thema.
Weil vielleicht an der Stelle gerade reingeregnet hat.
Gott. Da schneide ich raus, damit der Zauber nicht entzaubert wird. ja, das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, aber ganz cool.
Aber ehrlich gesagt, jetzt die Stelle, wo die stehen, wird von den Videoleuten bestimmt.
Verdammt.
Nee, aber das Gute ist, dass es ja überall gut klingt und deswegen ist das nicht schlimm.
Ja. So. Ihr habt jetzt kein Equipment hier drin, ne? Also
na, wir schaffen das immer her, so wie ihr das gerade gemacht habt.
Ich vermute mal ein bisschen mehr als das, was wir hier stehen haben.
Dolle viel, ja. Also der Fotograf hat auch also viel so Reflektoren und dann also die ganzen Stative und also das ist schon also fast alles voll. Also wenn das Abbauen ist dann immer, dann Also haben wir schon gesagt, da müsste jemand geben, der das dann abbaut.
Und aufbaut vor allen Dingen auch.
Ja, so. Und ich bin eben, also ich bin eben froh, dass das eben so, also dass alle so begeistert da mitmachen. Also ich bin jetzt ja eher, na gut, also ich will jetzt nicht nur hier rumstehen, weil ich also jetzt habe jetzt ja nicht jetzt also wirklich was bei den Sessions erstmal zu tun, also ein bisschen aufbauen, abbauen und so und vielleicht mal was fotografieren oder so. Aber das Schöne ist eben, dass alle das, es ist ja for free erstmal und es ist ja wirklich dolle viel Arbeit.
Ja.
So, also es ist ein ganzer Tag, also es ist eine gewisse Routine ist ja mittlerweile drin, aber es ist eben ein ganzer Tag und das ist schön, dass also die Begeisterung jetzt, also finde ich zumindest, dass jetzt bei den beteiligten Personen jetzt noch nicht nachgelassen hat. Ja. So. Weil geplant war es schon, dass es ein bisschen eher mit diesen Genehmigungen durch ist. So. Und das Gute ist eben jetzt, dass die richtige Bautätigkeit noch nicht angefangen hat, weil dann kann man das jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Also wenn jetzt hier jetzt mehr Baumaterialien drin liegen oder jetzt irgendwie gehämmert wird oder so. Und dann jetzt hat es halt auch so einen eigenen Charme noch. Also ich denke, dass es dann eine Phase geben wird, wo es eben gebaut wird und dann ist es fertig. Hoffentlich sehr schnell. Und dann ist es nochmal super cool und dann kann man das ja auch also weitermachen natürlich. Und dann, also zwischenzeitlich ist es eben dann eine wirkliche Baustelle. Und jetzt ist es einfach irgendwie nur ein cooler Raum. Wo alle auch halt schon sagen, ja, den könnt ihr den nicht einfach so lassen. Ein bisschen aufräumen und dann ist gut, aber es muss halt was dran gemacht werden.
Ja, ihr müsstet dann in der Bauphase vor allen Dingen viel Percussion aufnehmen und die müssen dann halt im Takt irgendwie hämmern und
ja, genau. Wäre auch eine Idee, so die Band dann quasi aus.
Ja, die, so YMCA-mäßig. Ja. Noch ein Indianer und ein Cowboy.
Oder man kennt es ja von der Olsen-Bande. Also wo ja. Die,
ja, das stimmt.
Das Orchester spielt und die hämmern im Takt sich durch die Wände.
Gibt es denn Reaktionen so von anderen Toningenieuren, von anderen Studios, die irgendwie sagen, coole Sache, wir sind gespannt auf was da noch kommt oder hält man sich generell irgendwie da mehr zurück? Ich weiß nicht.
Es ruft jetzt nicht von sich aus ein anderes Studio ein und sagt, ihr seid super. Aber was eher ist, wir haben öfter mal bei den Sessions halt Leute da, wo irgendwie der Produzent mit Gitarre spielt oder so. Mhm. Und die sind schon doll interessiert, weil einfach, wenn ich dann erzähle, was wir für ein Pult haben und was, also dann haben wir jetzt noch diesen schönen Flügel, also ein schöner Flügel, ein schönes Pult, dieser Raum, das ist einfach schon für die meisten Produzenten in Deutschland was Interessantes, weil es halt diese Art Raum nicht gibt. Ja. Es gibt Riesenräume irgendwie, wo man Orchester aufnehmen kann, große. Und es gibt halt diese kleinen Räume, die totgedämmt sind. Das sind eigentlich so die beiden Gegensätze.
Ja.
Und dann gibt es so vielleicht zwei, drei Sachen, wo ein guter Schlagzeugsound ist, wie bei Horus oder in Berlin, in den Hansa-Studios. Aber es gibt, also diese Größe Raum gibt es halt bisher nicht und dann auch mit der Möglichkeit, das komplett auf Video aufzunehmen und gleich Fotos zu haben.
Ja.
Das ist ja sowieso das Konzept, dass man kann als Band hierher kommen, irgendwie einen Tag mieten also und dann das Kreativteam noch dazu mieten. Also dass man sagt, okay, ihr produziert das auch, dann hat man an einem Tag also eine Single fertig, dazu das passende Musikvideo und die passenden Fotos im gleichen Look.
Mhm.
Ich glaube auch gerade, wenn du sagst, für andere Produzenten, dass es interessant ist, das Werk, vor allen Dingen kann ich mir das jetzt vorstellen, dass so viele anfragen, weil sie sagen, hier, wir wollen in dem Raum aufnehmen. Ich würde die Band gern hier bei euch aufnehmen oder ich würde gern nur bei euch mischen. Wäre ja auch eine Option auf dem Pult.
Klar.
Dass es da auch gerade für ganz viele interessant werden wird.
Genau. Das ist jetzt halt noch nicht so, weil es hier noch nicht ist. Also das Pult und der Flügel stehen in meinem jetzigen Studio halt. Genau. Und aber ja, dann ja, die Kombination wird es wird's machen.
Also, genau. Also. Da ihr gerade selber die Überleitung gebaut habt und ich ein echt schweres Gear Acquisition Syndrom habe,
ach so,
lasst uns mal ein bisschen über Technik und sowas reden. Ihr habt schon gesagt, ihr wollt den Raum mehr oder weniger so belassen, Parkett wieder rein, eigentlich in den Urzustand zurückversetzen.
Ja.
Was kommt denn so an Technik noch? Was wollt ihr denn verbauen? Am Anfang hatten wir das Thema schon mal, analog versus digital. Ich glaube, das ist so der größte Punkt, über den man sich klar werden sollte, wenn man heutzutage ein Studio macht. Bin ich eher der Fan von analog arbeiten oder bin ich eher der Fan von digital arbeiten? Und ich vermute mal, du bist eher Ersteres, weil das Pult analog ist.
Naja, aber das kann man so einfach nicht sagen. Mhm. Also selbst wenn man jetzt sagt, ich bin Fan von digital, muss es ja erstmal digital werden. Mhm. Also und wenn man jetzt nicht rein elektronische Musik im Computer ohne analoge Synthesizer macht, ist der Klang ja erstmal draußen. Und dann muss man erstmal eine Analogie davon aufbauen und die dann digitalisieren. Das ist ja der Weg. Mhm. So, also man braucht auf jeden Fall ein Preamp für ein Mikrofon. Also man braucht ein Mikrofon, ein Kabel, ein Preamp und dann einen Wandler. So. Mhm. Und das ist ja das Tolle an dem Pult, das wir jetzt haben, dass die Preamps einfach unschlagbar sind. Also die sind halt in der gleichen Liga wie ein Neve oder ein SSL. Mhm. Man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern die sind in der gleichen Liga und einfach haben eine unterschiedliche Klangfarbe. So. Das heißt, das ist schon jetzt so, wenn ich mit dem API jetzt in dem jetzigen Studio aufnehme, klingt das einfach phänomenal. Mhm. So, also wenn man da eine Kickdrum abnimmt, das ist das gleiche Mikrofon und das gleiche Kabel, aber ein anderer Preamp als davor und es klingt unglaublich. So. Mhm. Und wenn man das dann noch, also was ich halt rausgefunden habe, ist, es klingt wirklich besser, wenn man das dann zum Mischen nochmal rausschickt und auf dem analogen Pult mischt und dann die zwei Spuren wieder reinschickt und das dann aufnimmt. Das klingt besser, als wenn man es digital mischt. Und meine Theorie, die ich jetzt nicht wissenschaftlich bewiesen habe, aber wo ich denke, dass es daran liegt, ist, dass da ja echte Ströme dann gemischt werden zusammen und dass die sich gegenseitig beeinflussen und dass dadurch das Obertonverhalten des Gesamten anders ist. Mhm. Weil halt die Frequenzen sich gegenseitig beeinflussen und dadurch andere Obertöne hervorgestellt werden oder halt abgeschwächt werden oder was auch immer. Ich denke, das ist dann das Charakteristikum eines jeden Pultes, dass die dann halt speziell klingen, weil halt die Ströme irgendwie zusammen gemischt werden. Mhm. Im Gegensatz zu, okay, ich habe hier Zahlen und die rechne ich zusammen. Mhm. Also da ändert sich nichts.
So, also ich kann die Faszination von Analogpulten auf jeden Fall schon verstehen. Und ich glaube, da ist es mehr der Fall, dass jedes Pult vielleicht auch nochmal was Eigenes mitbringt, weil es halt irgendwie die Komponenten verbaut sind. Im Gegenteil, wenn man irgendwie ein Digitalpult hat, da kann man wahrscheinlich eher davon ausgehen, dass es wirklich ein Standard ist, der sich durch alle durchzieht. Ja, und auch bei Digitalpulten gibt es sicherlich total viele Besonderheiten. Also wir waren in einer Folge mit dem Tobias Fleig, der macht so Kinoton und der mischt halt auf so einem SPL oder SSL? Ich glaube, nee, SSL.
Ja, eigentlich also auf einer Phonics, also auf einer großen Digitalkonsole.
Genau.
Also und ist ja auch noch nicht
da frei. Stehen halt irgendwie zwei davon in Europa rum. Eins hat er halt bei sich im Studio und eins steht bei Luc Besson in Paris in den Studios. Das ist halt auch irgendwie mächtig und was Besonderes. Und ich glaube aber, die Faszination von Analogpulten und ist dann nochmal eine ganz eigene. Ne? Und gerade so Firmen wie Neve und sowas haben halt über die Jahre hinweg auch sich einen Ruf erarbeitet mit ihren Geräten. Und wenn man irgendwie sieht, dass sich Dave Grohl nach langer Zeit da irgendwie dann nochmal so ein altes Neve-Pult
gekauft hat. Ja, der hat übrigens auch das gleiche Pult wie wir, so ein API bei sich in seinem Home-Studio stehen. Genau, so ein 1608.
Im Home-Studio.
Naja, wir wissen nicht, oder? Also, auf jeden Fall gibt es also ein Foto auf der API-Seite, wo Dave Grohl neben seinem 1608 sitzt.
Im Wohnzimmer. Und,
was bei den API halt ist bei den Preamps super ist, ist, dass die, die sind sehr schnell. Mhm. Und deswegen sind die so gut für perkussive Instrumente, weil du einfach direkt den Anfangspeak verstärken die halt auch direkt mit und da gibt es keine Abschwächung. Deswegen klingt einfach Schlagzeug unglaublich knackig auf dem API.
Also sozusagen ein sehr präsenter Attack?
Genau, der Attack ist einfach gleich da. Okay. Also während zum Beispiel ein Neve ein bisschen langsameres Einschwingverhalten hat und deswegen da klingt das Schlagzeug dann so ein bisschen, naja, ist halt nicht so komplett knackig, aber dafür sind die Neve-Sachen dann gut für Sänger, die harte Konsonanten haben oder so, weil das dann nicht noch hervortritt. So.
Oder gerade, also Zischlaute werden bestimmt auch mal auch mit ab.
Ein bisschen, ja.
Ne. Zumindest zum Teil.
Sprich, also das Mischen machst du dann auf dem analogen Pult. Genau. Die Aufnahme erfolgt aber digital ganz klassisch, Pro Tools, hast du schon gesagt.
Genau.
Das Mixing, Mastering, wie plant ihr das? Eher analog, eher digital?
Na, wie gesagt, also für die Aufnahme nehme ich die Preamps meistens mit, also Direct Out. Manchmal nehme ich, also es sind auch 16 Equalizer drin im Pult. Den nehme ich manchmal auch schon gleich mit und dann habe ich noch so einen Mastering-Kompressor von Chandler und die man einzeln nehmen kann, also es sind zwei einzelne Kanäle, die nehme ich auch manchmal beim Aufnehmen schon. Dann durch gute Wandler nehme ich das auf und dann mischen schicke ich es halt wieder raus, also es ist halt ein 16-Kanal-Pult, das heißt, ich dann Gruppen mache, wenn es jetzt mehr Spuren sind. Was ich noch sagen würde mit dem analog versus digital, also wenn man komplett digital mischt, kann man es halt sehr gut wieder aufrufen. Das ist bei einem Analogpult etwas schwieriger, weil man sich das halt einfach aufschreiben muss oder ein Foto machen. Und es wird aber jedes Mal ein bisschen anders, weil ich aber nicht so schlimm finde, weil das, also für mich ist immer dieser, wenn es eine Echtzeitkomponente gibt im kreativen Prozess, finde ich das gut. Also deswegen finde ich das auch gut, wenn Leute zusammen spielen, weil die sich gegenseitig beeinflussen. Und das ist auch so, es ist jeder Mix ein bisschen anders, wenn man analog mixt. Und das finde ich auch okay.
Heißt ja, wenn, also ich, du merkst es, ich bin kein Profi, aber wenn ich digital mixe, dann verändere ich ja nicht das Originalsignal, sondern ich sage in der Software bloß, mach mal mit dem Signal das, aber ich kann das jederzeit wieder rückgängig machen. Das kann ich beim Analog nicht mehr machen, richtig?
Naja, so meine ich das nicht. Also man macht halt einen Mix, einen analogen Mix und dann ist der fertig. So. Und dann mischt man irgendwas anderes, dann sieht das Pult wieder komplett anders aus.
Ah, okay.
Und dann ruft also die Plattenfirma an und sagt, ich hätte aber bei Sekunde 0,28 gerne das Rutschen auf der Gitarre leiser. So, dann macht man das Pult wieder, wie es vorher war, aber es ist halt nicht genau, wie es vorher war.
Okay.
Also klar, ungefähr, aber ja. Und dann klingt es halt wieder ein bisschen anders. Aber das finde ich nicht schlimm.
Das macht es auch gerade aus, finde ich. Naja, gerade wenn du analog machst, dass du so diese Einzigartigkeit hast und dass du den Mix gar nicht mehr wieder herstellen kannst.
Genau.
Und dass du auf so einer Analogkonsole gemischt hast und dann noch eine Veränderung dann sein soll.
Das ist ja auch ein bisschen das Prinzip von Musik. Musik ist eine Kunst in der Zeit. Und Zeit geht vorbei. Also ist nicht wie ein Bild. Ein Bild hängt an der Wand und man kann das angucken, geht man 3 Tage weg, geht man nochmal hin und guckt es wieder an. So, das Bild ist, solange nicht irgendwas von draußen passiert, irgendwie Wasser drüber oder so, immer noch gleich. Und man kann wieder drüber reflektieren. Musik ist eine Kunst in der Zeit und das ist das Besondere daran. Deswegen hat es viel mehr Adrenalin als ein eher also nach innen gerichtetes Bild. So, kann man das so sagen?
Manche Bilder sind schon auch sehr aufregend.
Na, das stimmt, ja. Kommt drauf an, wer drauf ist.
Ja. Ich denke eben, dass also jetzt bei diesem, ja, also der subjektive Faktor spielt ja auch eine Rolle, letztendlich beim Mischen und dann auch das, also es ist jetzt nicht nur der zeitliche Aspekt, der da drin ist, sondern also kann sich jemand dann so dran erinnern, also wie es geklungen hat, das ist ja alles dann, also in einem Bereich, wo das eben jetzt, wenn das Equipment gut ist und wenn die Leute gut sind, die das machen, da ist das ja dann für das große Publikum unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und ich, weil das ja auch, das ist auch bei Bildern so, dass du so ein Komplementärkontraste hast. Also du hast vielleicht anders, also vorher was anderes gehört und dann also denkst du, dass es anders ist, es ist aber gar nicht anders. So. Und
das kennt jeder Tontechniker. Irgendwer sagt, ja, also das müsste jetzt noch ein bisschen lauter so und dann spielt man es nochmal ab und dann sagen die, ja, das ist viel besser.
Ja, genau.
Dann sagt man, ich habe noch nichts gemacht. Ja. Aber das ist, Frank hat mir diese Methode, diese mathematische Methode des Iterativen erklärt und das fand ich sehr schön, wo man, also wo das Zielergebnis halt kein Punkt ist, sondern eine Fläche. Mhm. Oder besser gesagt, das gewünschte Ergebnis liegt in einer Fläche, ist natürlich auch ein Punkt, aber es ist halt nicht fest, genau festgelegt, was es sein muss. Also solange es in diesem Rahmen ist.
Eigentlich ist es eine selbstverständliche Geschichte und das ist wieder, also jetzt wieder eine Analogie zur Softwareentwicklung, da haben die das irgendwann ja auch mal gemerkt, dass das eben, es gibt ja so agile Softwareentwicklungsprozesse, wo das also versucht wird, also erstmal zu akzeptieren. Also man denkt jetzt, also digital oder vielleicht jetzt Softwareentwicklung, nehmen wir mal jetzt als Beispiel, da ist es auch nicht alles klar, wie das wird. So, sondern es ist eben, also das wird geformt, man hat irgendwas, dann wird also wieder drüber reflektiert, wie auch immer. Also man kann das jetzt nicht so in Regeln pressen, auch wenn es vielleicht so aussieht. Also deshalb gibt es vielleicht gar nicht so den Unterschied zwischen analog und digital von der Herangehensweise. Also, ja. Also wenn ich jetzt eine rein digitale Produktionsumgebung nehmen würde, dann hörst du ja trotzdem analog zu. Mhm. Und ziehst auf deinem Plugin dann sonst leider auch analog hoch und runter. Mhm. Und dann kann man also salopp sagen, okay, also ob du deine Ohren gewaschen hast gestern und heute nicht, oder so, das also macht einen größeren, also der Frequenzgang, also bis ins Gehirn rein, also macht dann einen größeren Anteil dann aus. So. Ja.
Was habt ihr denn noch für weitere analoge Technik geplant für das Studio? Also das Pult ist natürlich analog, Boxen, da klar, aber gibt es auch noch eine Reihe an Kompressoren, EQs, die ihr euch anschaffen wollt für Ballroom oder?
Ja, werden wir schon machen, aber also erstmal ist alles da, was wir brauchen. Also das Pult hat 16 großartige Equalizer. So, dann brauchen wir erstmal nicht weiter, noch mehr. Dann habe ich diesen echt schönen Chandler-Kompressor, mit dem ich gut klarkomme. Wir müssen dann erstmal anfangen und dann, sobald es gut läuft, kommen dann noch andere Sachen dazu, also ich TubeTech oder keine Ahnung. Klar, gerne.
Die Klassiker,
die Klassiker, wo irgendwie die Leute sagen, den würde ich auch gerne mal anfassen. So.
Ja. Mal dran lecken.
So einen goldenen Fairchild oder sowas. Ja. Ja.
Fairchild, genau, ja. Irgendwie sowas. Also das, klar, wird es das geben, aber das, was wir jetzt haben, also wie man in den Sessions sieht, also wir produzieren ja schon und es klingt, wie es klingen soll. Also das, wir brauchen erstmal nicht mehr. Klar ist mehr oft schön, aber das braucht man gerade nicht. Es ist schon sehr schön, wie es ist. Also, ja, genau.
Lass uns doch mal zeitlich so einen Ausblick werfen. Wie geht's denn weiter? Was ist denn so die Planung?
Na, wir hoffen, dass im Juni die Genehmigung endlich kommt. Dann wird ein Prosecco getrunken.
Genau. Und also das Projekt ist ja eben also auf dem Papier schon fertig. Also es ist jetzt so ein Stapel von fast 5 Zentimetern Höhe, was da also eingereicht werden muss. Und das ist alles also da.
Die Planung ist komplett durch, also die vom Architekten.
Genau. So.
Ja. Genau. Es gibt Firmen, die Kostenvorschläge eingereicht haben. So. Also es ist alles schon ready to go, quasi. Und sobald dann diese Genehmigung kommt, wird dann entschieden, welche Firmen das machen. Und dann wird es halt gemacht. Und der Architekt sagt irgendwie ungefähr ein halbes Jahr dauert es dann. Also klingt jetzt ein bisschen wenig, aber das liegt quasi daran, dass es ja nicht so viele Räume sind. Mhm. Also klar, es ist ein großer Raum, aber trotzdem, also der Hauptraum ist halt nur ein Raum. Und da ist es jetzt nicht so verfieselt, wie wenn man irgendwie eine Wohnung macht, zum Beispiel. Mhm. So. Genau.
Das heißt also, irgendwann Anfang nächsten Jahres wird es dann in den fertigen Ballroom Studios, wenn alles glatt geht.
Ja.
Losgehen.
Auf jeden Fall.
So wird es wohl sein, ja.
Spannend.
Total, ja. Also es ist ja auch immer, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt immer Krisen zwischendurch. es kann durchaus sein, dass jetzt noch eine Krise kommt. Also das ist überhaupt nicht ausschließbar. Und das haben, wie soll ich das sagen? Also wir haben das aber von Anfang an auch immer so kommuniziert allen, die mit uns geredet haben. Mhm. Also wir haben jetzt nie gesagt, ja, in einem halben Jahr wird es hier fertig sein oder so, keine Ahnung. Es ist, wir wissen, dass es, man braucht einen langen Atem und den haben wir aber. Und wir hoffen einfach, dass sich das lohnt. Aber für die Ballroom Sessions hat es sich schon gelohnt, finde ich, weil es hat so viel Spaß gemacht und das Ergebnis ist so schön. Also ich gucke die Videos selber gerne.
Ja.
So fetzt.
Ihr habt auch eine große Bandbreite auch an Bands eingeladen.
Na, das ist genau, das ist sowieso das Konzept, dass wir klar finden wir große Namen super. So, das ist schön. Aber es geht auch darum, dass wir hier in Dresden sind, dass wir im Hechtviertel sind und dass gute Dresdner Bands hier reinkommen sollen. Und, was wir auf jeden Fall gemacht haben. Und dann natürlich auch internationale Sachen, die nicht bekannt sind, die wir aber gut finden. So, so wie Borko aus Island, so oder Svava Knutur. So. Das, oder jetzt gestern war halt eine Bluegrass-Band aus Amerika da, die echt cool gespielt haben. So, hat gefetzt.
Kommt da noch so eine kurze Frage zu, kommen da viele auf euch zu mittlerweile? Oder schreibt ihr noch immer viele Leute an, hey, habt ihr Lust, das jetzt auch zu machen? Gerade bei der Band von gestern.
Achso, bei der Band von gestern. Na, bei der Band von gestern war es so beiderseitiger Wille. Also die Dinosaur Truckers waren mit dabei und die Dinosaur Truckers wollten wir schon sehr lange, war im Gespräch. Die werden von der Agentur mit OU veranstaltet und das macht der Uwe Sturberg und der findet das Projekt super und der hat uns schon öfter Bands einfach versorgt. Zum Beispiel den Svava Knutur auch. Genau.
Weil am Anfang war es ja bestimmt noch so, habt noch viele angeschrieben und mittlerweile funktioniert das wie bei Bella B.
Genau.
So, dass man dass Leute anrufen, hey, wir wollen bei euch spielen.
Ja. Also es kommt jetzt eigentlich pro Woche ungefähr eine Anfrage, jetzt gerade so. Und wir machen dann immer so ein internes Auswählen. Also komplett subjektiv, ohne irgendwelchen Anspruch, dass das gerecht sei. Aber das schreibe ich auch immer so. Also es gibt halt eine interne Auswahl und dann schreibe ich dann halt, dass es dann leider nicht klappt oder dass es halt klappt.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass das Konzept, dass ihr die Studiofläche auch weiter noch untervermieten wollt, sozusagen an Künstlern überlassen wollt, soll weiterbleiben. Das ist ja durchaus auch dann ein Stückchen weit das Jonglieren innerhalb einer Disposition, weil es ist ein Raum, es sind zwei Regieräume letzten Endes, da muss man sich dann auch ein bisschen umgucken, gerade wenn man eigene Projekte fährt, wenn man dann Fremdprojekte drin hat. Mhm. Ihr seid im Team, glaube ich, 4 oder 5 Leute, dann inklusive des Fotografen, inklusive des Videoteams und 2 Toningenieure, 3 Toningenieure, irgendwie sowas in dem Dreh.
Zwei.
Wollt ihr das dann auch komplett alleine fahren oder gibt es dann jemanden, der für euch, der euch da ein bisschen unterstützt hinsichtlich Dispo und so ein Zeug?
Das was?
Der euch, gibt es irgendjemanden, der euch hilft, sozusagen ein bisschen den Überblick in der Disposition zu behalten?
Ach so.
Der Künstleranfragen macht oder bleibt ihr dabei, dass ihr das selber in der Hand behaltet?
Das kommt drauf an, wie es läuft. Wir hoffen, dass wir einen brauchen. Aber das kann man ja auch, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, dass man das nicht abschätzen kann, wie das wird.
Ja.
Also das Schöne ist, dass wir das uns erstmal zum Überleben reicht, wenn irgendwie, sagen wir mal, 3 Tage im Monat gebucht werden.
Ja.
Solange das klappt, können wir erstmal, also gibt's uns. So. Und das Ziel ist natürlich auch trotzdem, irgendwann bei 30 zu sein.
Ja.
Und ansonsten ist es so, dass also die Videoleute können ja, die machen ja nicht täglich Shoots.
Ja.
Also die machen ja auch sehr viel Nachbearbeitung. Genauso wie bei uns. Wir können ja mischen, wenn hier ein Fotoshoot ist. Ja. Oder wenn ein Videodreh ist. Wir können halt bloß nicht gleichzeitig mischen, wenn irgendwie Ton aufgenommen wird von jemand anders. Aber das ist auch nicht schlimm. Also wir kennen ja auch noch andere, wenn es jetzt dolle dringend ist, rufen wir halt einen Bonnie an oder einen Nathanael und sagen hier,
geht gibt los. Es gibt gerade wenig andere Studios in Dresden. Gehe ich mal davon aus.
Stimmt, es gibt viele kleine Studios.
Ja.
Das ist richtig.
Was haben wir vergessen zu erwähnen, über was zu sprechen? Gibt es irgendwas, was euch am Herzen liegt, was unbedingt noch erwähnt werden sollte?
Haben wir was vergessen?
Ich weiß nicht.
Was fällt euch noch ein?
Also ich bin sehr glücklich.
Scheint mir nicht so. Dann bin ich gespannt, wie es am Ende aussieht. Falsch, wie es am Anfang aussieht. Denn das Ende soll ja noch nicht in Sicht sein.
Der Anfang ist nah.
Genau. Und ob das Dimensionsloch jemals zugemacht wird, oder? Nee, auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Ja, vielen Dank.
Jo. Wirklich spannendes Projekt. Viel Erfolg und viel Glück für den Anfang. Und eine kurze Umbauphase ohne weitere Hiobsbotschaften.
Genau.
Also herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Eine sehr knackige Folge mit 1,20. Normalerweise
wäre
sehr viel länger, weil wir die Schnuten nicht halten können. Danke an alle Zuhörer. Wenn euch was einfällt, kommentiert, beschmeißt uns mit Mails, Tweets oder sonst was. Gern auch mit Flatter.
Freuen wir uns auch sehr.
Und bis dahin herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.